Was ist eine biblische Gemeinde? Ab heute sind wir bei Punkt 3 angelangt. George Peters hat einige Punkte an der Wand stehen sie aufgeschrieben. Wir sind bei Punkt 3. Eine Gemeinde muss sich selbst unter eine von Gott eingesetzte Führerschaft stellen. Ist mir sehr bewusst, dieses Thema kann für sehr viel Streit sorgen. Deshalb gehen wir es auch sehr vorsichtig an. Und deshalb überlegen wir auch zuerst, braucht eine Gemeinde überhaupt eine Führerschaft oder eine Leitung? Ich will sogar noch weiter die Frage stellen, braucht eine Gemeinde Ordnungen? Wir lesen dazu Texte aus dem 1. Korintherbrief und ich gebe es gleich zu, die meisten meiner Gedanken, die ich heute weitergeben will, habe ich von Pastor Ludwig Rühle aus Osnabrück. Kennt denn jemand? Ist auch nicht unser Gemeindeverband. Der ist ein Fachmann auf diesem Gebiet, denn der unterrichtet auch praktische Theologie. Und ich fand es sehr, sehr gut, was er geschrieben hat. Ich schmücke mich nicht mit fremden Federn. Ich gebe das zu, dass ich bei ihm sehr viel gelernt habe. Ich werde die Bibelstellen anzeigen mit der Folie, aber nicht den Text. Ich wünsche mir, dass ihr in euren Bibeln zu Hause seid und mitlest. Entweder die eigene Bibel mitbringen oder eine von den vielen, die wir draußen aufgestellt haben, aufschlagen. Ich lasse da auch nicht locker, keine Sorge. Ja, Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth und da war schwer was los. Die hatte nicht nur Spannungen, sondern auch handfeste Spaltungen, Parteiungen und Streit. Und er fängt gleich an, diese Gemeinde zu schreiben am Anfang. Gott ist treu. Das ist 1. Korinther 1, Vers 9 bis 10, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. So weit, so gut, aber jetzt kommt der nächste Vers. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Wir sehen hier, wie wichtig das Thema Einheit in der Gemeinde ist. Die wurzelt in der Gemeinschaft der Einzelnen mit dem Haupt der Gemeinde. Und die Einheit hat nur Bestand durch die Kraft seines Namens. Das sagt Paulus sehr deutlich. Mit der Kraft seines Namens ermahne ich euch jetzt. Wir brauchen zur Einheit unfassbar viel Kraft. Wir brauchen Gottes Kraft dafür. Und dann kommt ja jetzt im Korintherbrief, im 1. Korintherbrief, sehr, sehr viel konkrete Anordnungen, Ordnungen vom Apostel Paulus. Paulus ordnet das Gemeindeleben, indem er klare Ordnungen gibt. Wir müssen hier eine notwendige Schlussfolgerung ziehen. Eine Gemeinde braucht Ordnungen. Basta, ganz einfach. Sonst kommt es zu Streit und Spaltung wie in Korinth oder zu etwas noch Schlimmerem, auch wie in Korinth. Das Evangelium gerät aus dem Zentrum, egal über was wir streiten. Wir können uns über ganz viele gute und richtige Sachen streiten, aber im Streit kommt das Evangelium aus dem Zentrum. Gemeindeordnung ist nicht gleich Evangelium, das muss man auch sagen. Ja. Aber Gemeindeordnung schützt die Gemeinde davor, das Evangelium aus dem Blick zu verlieren. Ja, es ist ein Schutz. Ich bemühe heute noch ein paar Mal das Wort Brandmauer. Also das ist wirklich eine Mauer, die schützt vom Letzten. Beim Thema Leitung und Ordnung lautet die eigentliche Frage, nicht gefällt uns Leitung oder nicht. Mal ganz, also ich komme aus der Sorte von Gemeinde, wo man lieber keine Leitung hat. Ich bin auch sehr rebellisch und anarchisch aufgestellt, persönlich, ja. Das sagt, Wer mich kennt, weiß das, ja. Aber es geht nicht darum, was wir mögen, ja, sondern es geht um die Frage, wie möchte der Herr seine Kirche geleitet haben? Ja, Jesus hat Macht und Macht ist Macht, die ausgeübt wird. Das heißt, seine Gemeinde gehört ihm, die ganze Welt gehört ihm und seine Gemeinde auf ganz besondere Weise. Er ist das Haupt der Gemeinde, sie sein Leib. Und jetzt lesen wir aus Epheserbrief 1, Vers 20 bis 23. Epheser 1, 20 bis 23. Gott hat mit der Macht seiner Stärke in Christus gewirkt. Wieder ist es die Macht und Stärke. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alles unter seine Füße getan. Nur nicht die Gemeinde. Jetzt geht's weiter. Und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles. Nicht nur über alles in der Gemeinde, sondern durch die Gemeinde setzt er seine Herrschaft über alles durch. Und die Gemeinde, die ist sein Leib, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gemeinde hört nicht auf hier bei uns paar Leuten, sondern er will erfüllen alles in allem. Dazu ist die Gemeinde da und dazu ist er unser Haupt. Wir gehen zu Kolosser 1, Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von dem Toten, damit er in allem der Erste sei. Also hier sehen wir schon, es geht in der Gemeinde um Haupt und Leib. Es geht um Hierarchie, es geht um Leitung und geleitet werden. Es ist wichtig für die Leiter einer Gemeinde, ebenso wie für die Glieder. Wir werden das in einer weiteren Predigt dann nochmal genau uns anschauen. Heute geht es nur um die Frage, brauchen wir Ordnungen? Es ist wichtig für die Gemeinde und die Glieder, die sich den Gemeindeleiter unterordnen sollen, so wie sie sich Christus unterordnen. Und ansonsten steht ja in der Bibel, dass sich alle allen unterordnen sollen. Das ist die Frage nach der Achtung. Alle sollen sich alle unterordnen und die anderen höher achten als sich selbst. Das ist die Frage der Achtung. Und wenn es um die Frage der Funktion geht, dann sollen sich die Gemeindeglieder der Leitung unterordnen. Das ist nicht eine Frage der Achtung, sondern der Funktion. Sie können sich von Herzen unterordnen, wenn sie verstehen, dass die Gemeindeleiter nach den Ordnungen leiten, die der Herr in seinem Wort gegeben hat. Sie unterordnen sich nämlich Christus, indem sie sich den Gemeindeleitern unterordnen. Es ist unser Herzensanliegen, dass Christus das Zentrum der Gemeinde bildet. Und deshalb sollen wir auch darum bemüht sein, dass es Strukturen und Ordnungen gibt, die seinem Willen in der Gemeinde entsprechen. Wir sind keine menschliche Vereinigung, auch wenn wir Menschen sind und es bisweilen menschelt. Unsere Gemeinschaft hat ihren Ursprung nicht in unserem Willen, sondern sie ist ein Geschenk Gottes. Er hat uns in seine Gemeinde eingefügt, passiv, ja, eingefügt, indem er uns durch Christus gerettet hat. Die Gemeinde ist die Frucht des Evangeliums. Sie ist nicht unsere Schöpfung und auch nicht unsere Baustelle, sondern sie ist Gottes Schöpfung, wie es in dem bekannten Lied heißt, das wir vorher gesungen haben. Das habe ich mit Absicht ausgesucht. Die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ, sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist. Das leitet uns zum ersten Punkt. Keine Sorge, heute gibt es nur zwei Punkte. Der erste Punkt, die Gemeinde soll ein Zeugnis sein. Ja, warum Ordnungen? Wir lesen Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk, seine Schöpfung, geschaffen in Christus Jesus. Wozu? Dass wir hier eine Gemeinde haben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns auferbauen. Nee, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin leben sollen, wandeln sollen. Und diesen guten Werke, die vergleicht Jesus ja dann in der Bergpredigt, das kann man auch schon mal aufschlagen, das ist Matthäus 5, Vers 16, mit dem hellen Licht in der finsteren Welt. Mit welchem Ziel leuchtet das helle Licht in der finsteren Welt? Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es geht um unser Zeugnis in der Welt. Und ein geordnetes Gemeindeleben bezeugt unsere Liebe zueinander und zu Gott in der Welt. Und wenn das nicht so ist, ist es eine Katastrophe. Ich unterrichte jetzt zurzeit Konfessionskunde. Und jetzt zurzeit geht es um so Sachen wie Hillsong, es geht um so Sachen wie Bill Hybels. Und was ist es schrecklich, wenn die großen Leiter von so gesegneten Bewegungen in Sünde fallen und dann durch den Dreck gezogen werden? Ein geordnetes Gemeindeleben bezeugt unsere Liebe zueinander und unsere Liebe zu Gott in einer finsteren Welt. Dazu braucht es gegenseitige Rücksichtnahme und ein geordnetes, friedliches Miteinander. Und das passiert nicht automatisch. Mein Leitsatz, den ich meinen Studierenden immer sage, von selber geht alles bloß kaputt. Ne? Automatisch geht's bloß kaputt. Es geht nicht automatisch, dass wir ein friedliches Miteinander haben. Auch nicht in der Gemeinde. Die äußere Form, die Ordnung spielt eine große Rolle. Nicht nur der Inhalt. Der Inhalt, das ist das, wodurch Jesus uns in die Gemeinde eingefügt hat. Das ist klar. Und da geht es auch um die Struktur, um die Ordnung, um Gottesdienstordnung. Der Paulus erklärt es im Zusammenhang mit Gottesdienstordnung. Wie sollte ein Gottesdienst ablaufen? Das ist jetzt ein Teil aus einer Gemeindeordnung. Und da lesen wir in 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Gottesdienstordnung. So hat jeder von euch etwas, ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Das ist als Bild von einer Mauer, wo die Steine in Ordnung aufeinander gebaut werden. Aber wenn da alles nur durcheinander fällt, dann bricht die Mauer. Da steckt das Wort Ordnung drin. Gerade unsere Anbetung soll unsere Einheit aufzeigen. Der Pastor zitiert hier einen anderen Theologen mit einem längeren Zitat. Unsere Anbetung soll uns und der zusehenden Welt zeigen, dass Jesus die Macht hat, eigensinnige Individuen in eine Familie zu verwandeln. Das ist ein Zeugnis in der Ego-Welt. Aber wenn wir nicht vereint handeln, dann wird ein außenstehender Beobachter aus der Unordnung zu Recht schließen können, dass wir uns nicht darauf geeinigt haben, was wir tun, wenn es da drunter und drüber geht. Was Paulus über Gottesdienstordnung schreibt, das gilt natürlich für alle andere Bereiche in der Gemeinde auch. Und deshalb brauchen wir Ordnungen, Einheit und Einmütigkeit entstehen durch die Unterordnung unter Christus und untereinander. Eine Gemeindeordnung, die dieses Miteinander, diese Unterordnung beschreibt, das ist ein Segen, die stärkt und schützt die Einheit der Gemeinde. Das wiederum ist dann ein Schutz gegen Angriffe von außen, aber auch ein Zeugnis der Liebe Jesu für die Welt. Jetzt kommt der zweite Punkt schon. Warum Ordnungen? Das ist der schöne Punkt, ja, ein Zeugnis für die Welt. Wir haben es auch in der Gemeinde mit Sünde zu tun. Der zweite Punkt heißt, Ordnungen wirken der Sünde oder wehren der Sünde. Ja, man kann die Sünde nicht abstellen. Das ist leider unsere Erfahrung, gell? Aber man kann den Auswirkungen wehren in der Gemeinde. Viele der neutestamentlichen Briefe, nicht nur der erste Korintherbrief, enthalten Anordnungen der Apostel für das Leben in der Gemeinde. Manche meinen, das braucht keine besondere Ordnungen, wir nehmen einfach die Urgemeinde als Beispiel. Ja, wenn das so einfach wäre. Gerade die Urgemeinde hatte Ordnungen. Beim Lesen der Briefe wird deutlich, sehr deutlich, dass es schnell zu Problemen, Streit und Ungerechtigkeit und zu Sünde und Irrlehren in der jungen Gemeinde kam. Gerade in der Urgemeinde ging es drunter und drüber. Und die Apostel greifen ein durch Ordnungen. Die ersten Christen hatten viele Geschenke bekommen. Sie erlebten die Ausgießung des Heiligen Geistes sichtbar. Ich würde mir das wünschen, dass ich mit so einer Flamme auf dem Kopf rumlaufe. Dann wüsste ich, wo meine Haare wachsen. Warum? Ja, das würde ich mir wünschen. Das haben die gehabt. Die wurden direkt von den Aposteln unterwiesen. Die waren mit vielen Geistesgaben gesegnet und haben ein Riesenwachstum erlebt. Ganz viele Bekehrungen. Und trotzdem hatten sie Ordnungen durch Ämter und weitere Regelungen nötig. Ich greife ein Beispiel raus, davon lesen wir am Anfang der Apostelgeschichte, das Problem der Witwenspeisung in Jerusalem. Ja, da wurden welche übergangen, die Ausländerinnen nämlich. Ja, die Jüdinnen bekamen zuerst zu essen und die Ausländerinnen manchmal halt nicht. Furchtbar. Und da wurde eine Ordnung dagegen aufgestellt. In Korinth gab es nach der Abreise von Paulus viele Irrlehrer. Die haben zu Chaos, Streit, Parteiungen und Sünde geführt. Jetzt muss Paulus auf der einen Seite, sagt er der Gemeinde, Gott hat euch überreich beschenkt, mit Geistesgaben ausgestattet. Aber er musste auch vehement für Ordnung sorgen. Also wir lesen in 1. Korinther 4, es braucht jetzt nicht aufschlagen gleich. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in der Liebe und im Geist der Sanftmut? Ihr könnt es euch noch raussuchen. Ich schreibe es euch jetzt im Brief. Ihr ordnet es oder ich komme nächstes Mal mit der Rute. Ja. Und jetzt, dann kommen im Korintherbrief ganz viele Anordnungen. Wir gehen die jetzt nicht alle durch. Eine werden wir heute lesen bei der Einsetzung vom Abendmahl. Hat es eigentlich eine Streitschrift, die der Paulus da schreibt? Und dann sagt er, wie das Abendmahl richtig aussehen soll, wie die Abendmahlsordnung ist. Er spricht in einem extremen Fall sogar von Gemeindezucht. Wir lesen das in 1. Korinther 5, Vers 3 bis 5. Ich lese vor. Denn ich habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem er euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit sein Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus Christus. Also der fährt da richtig mit Ordnung rein. Der Paulus spricht auch das Thema Ehe und Ehelosigkeit und Scheidung an. Und dann sagt er sehr klar, den 1. Korinther 7, 17, doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Anordnung von Paulus. Jetzt kommt die Sache mit dem Abendmahl, gell? Es ist ja 1. Korinther 11 dann. Man muss sich das so vorstellen, die haben vorher ein großes Fressen gemacht. Das heißt, die haben das Abendmahl zum großen Fressen degradiert. Die Reichen kamen, haben da reingehaut und die Armen saßen unten und haben zugeguckt. haben sich gefreut, bis sie noch ein Stück Brot und einen Schluck Wein kriegen am Ende. Völlige Unordnung. Und deshalb fährt Paulus rein mit dieser Abendmahlsordnung und gibt konkrete Anweisungen, wie Abendmahl laufen soll. Und dass er das sogar zukünftig noch erweitern will in Vers 34. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Wieder Ordnungen. Es scheint demnach so, als ob Paulus noch ein paar ganz spezifische Dinge in Korinth ordnen wollte, um auf die dortige Situation einzugehen. Also deshalb, da merkt man, Ordnungen sind nichts Festgeschriebenes. Die ändern sich, die müssen auf neue Situationen eingehen und man muss neue Ordnungen auch schaffen und vielleicht auch mal alte, unnötige abschießen. Also das ist was Lebendiges. Das muss in den Gemeinden angepasst werden, je nach Situation. Paulus schreibt ja mehrere Kapitel dann auch über die Gnadengaben im Gottesdienst. Er zeigt die Pflichten jedes Gemeindeglieds für alle anderen Glieder durch das Bild des Leibes. Das ist alles 1. Korinther 11, da sind es die Verse 12 bis 27. Dann geht er durch die Ämter durch, Verse 28 bis 30. Dann im nächsten Kapitel, im Kapitel 14, zeigt er, wie die Gnadengaben im Gottesdienst angewendet werden. Und dann schließt er diesen ganzen Komplex ab. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Ordentlich. Ja, gerade bei der Anbetung. Sehr interessant. Im letzten Kapitel, 1. Korinther 16, geht Paulus auf die Sammlung für die verarmte Gemeinde in Jerusalem ein. Mit einer Ordnung. Er erklärt, wie gesammelt wird, bitteschön. Wie mit den Geldern umgegangen werden soll. Und er sagt, in allen Gemeinden gilt das so. Was aber die Sammlung, das ist Vers 1, für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. Jetzt kommen die abschließenden Grüße. Paulus geht nochmal auf die Gemeindeleiter und Prediger ein, durch die es zu den erwähnten Parteiungen kam. Auch hier gibt er nochmal Anordnungen zum Umgang mit ihnen und fasst dann zusammen in Vers 16, ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Das Evangelium ist umkämpft. Und der Teufel ist kein Ehrenmann, das ist einer von meinen Lieblingssätzen über den Teufel. Der nimmt jeden Dreck, den er kriegen kann, auch Streit in der Gemeinde, um das Evangelium anzugreifen. Der greift die Gemeinde auf alle erdenkliche Weise an. Das Ziel von ihm ist, die Gemeinde ihrer Grundlage zu berauben, nämlich des Evangeliums. Und so greift er die Bekenntnisgrundlage direkt an durch Irrlehren. Wir haben deshalb sehr ausführlich das Apostolikum behandelt. Es war für manche vielleicht ein bisschen zäh und zu viel Dogmatik, aber hey, das ist wichtig, dass man die Grundlagen vom Glauben hat. Es ist wichtig, dass man weiß, was gesunde Lehre ist und dass Irrlehren an den Rand gedrängt werden, aber ebenso wichtig ist auch, dass Streit und Spaltung zu seinen beliebten Angriffstaktiken gehören. Da geht es um zweit- und drittrangige Fragen. Auf Schwäbisch Pillepalle. Das ist gar nicht wichtig. Aber Hauptsache Streit, versteht ihr? Das Bekenntnis ist wichtig, aber es ist nicht alles. Auch wenn die Inhalte der Gemeindeordnung nicht zu den Dingen gehören, die heilsnotwendig sind, habe ich vorher gesagt, die Gemeindeordnung ist nicht das Evangelium, dann schützen sie doch wie eine Brandmauer das Zentrum der Gemeinde, den Glauben. Also wir haben zwei gute Gründe für Ordnungen und auch für Unterordnung. Wir brauchen ein gutes, zum Glauben einladendes Zeugnis. Seht, wie sie sich untereinander lieb haben. Wow, das ist ein Zeugnis. Und Jesus sagt, wenn ihr Einheit habt, dann werden die Leute sehen, dass ich vom Vater gesandt bin. Das ist der Beweis dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Einheit in der Gemeinde, das sagt dann Johannes. Und wir brauchen auch den Schutz vor den schlimmen Folgen der Sünde. Trotzdem gibt es Christen, die haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Ordnungen und mit Leiterschaft. die haben Böses erlebt von Leidenschaft, die sind verwundet worden, die sind traumatisiert, die haben auch Misstrauen gegen Leiter und gegen Regeln. Die Lösung des Problems ist nicht, dass man keine Regeln hat und keine Leiter. Sonst wird's nämlich schlimmer. Dann setzen sich irgendwelche Leute durch ohne Regeln und die können noch viel schlimmer mobben. Die Lösung des Problems ist, dass man gute Ordnungen hat und gute Leiter. Zu diesem generellen Misstrauen, das solche Leute haben, kann dann oft auch der Stolz kommen. Das ist jetzt mehr so meine Linie. Ich lasse mir doch von niemandem nichts sagen. Ich habe doch selber den Heiligen Geist. Wir kommen doch am besten allein zurecht, ich und mein Jesus. Und da kommen noch Argumente. Sind wir nicht von allen Ordnungen befreit? Wir sind von dem Zwang befreit, dass wir das Alte Testament die Regeln halten müssen, weil wir es nicht schaffen. Davon sind wir befreit. Aber wir sind nicht von Ordnungen befreit. Ja. Aber so denken diese Leute, reicht mir nicht die Bibel und der Heilige Geist? Wir müssen gewarnt sein an diesem Punkt. Gerade solche Leute, die so stolz sind, der Teufel nutzt solche scheinbar frommen Erklärungen, um uns schrittweise auf falsche Wege zu führen. Ist in der Kirchengeschichte endlos oft passiert. Ich unterrichte das ja. Das ist eine Katastrophe. Der Geist Gottes leitet uns. Ja, ja, das ist richtig daran. Aber wie macht er das? Natürlich durch sein Wort. Dem sollen wir gehorsam sein. Das nennen wir direkte Leitung. Aber wie ihr wisst, wenn zwei die Bibel lesen, haben wir nachher drei Meinungen drüber. Das ist nicht ganz so einfach. Beurteilung, Auslegung, Umsetzung des Wortes, und da kann es zu Spaltungen und Streit kommen. Das geschieht aber nicht, weil der Heilige Geist nicht in uns mächtig wäre, sondern weil wir Sünder sind und weil wir ein Problem mit Unterordnung und Demut und Vertrauen haben. Und das ist das, was Gott uns beibringen will. Er nimmt uns in die Schule und bedient sich der Amtsträger der Gemeinde als seine Werkzeuge. Und das nennen wir indirekte Leitung Gottes. Das ist auch keine statische Sache. Mit der Bibel ist es sehr statisch, das heißt die Bibel, und da wird nichts diskutiert. Mit dem, was Gemeindeleiter sagen, da wird sehr wohl diskutiert, aber im Geist der Demut und Unterordnung. Wie gesagt, wir haben jetzt nur über das Thema Ordnung gesprochen. Nächstes Mal sprechen wir drüber, über Gemeindeleiter. Wir sprechen auch nicht drüber, wie werde ich ein guter Gemeindeleiter. Das ist mein persönliches Thema. Aber wie kann man sich unterordnen auf eine gute Weise? Ein Zitat noch aus Epheser 4, Vers 11 bis 12. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und jetzt kommt wieder dieses Ordnungsbild für die Erbauung, da ist Ordnung nötig, des Leibes des Christus. Den Ältesten in Ephesus sagt Paulus, das ist jetzt Apostelgeschichte 20, Vers 28, ist auch Ephesus, aber eben in der Geschichtsschreibung. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die Lehre und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde zu hüten. Warum ist es so wichtig? Die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Wir haben hier die indirekte Leitung der Ältesten und die direkte Leitung des Wortes. Und das, die Leitung der Ältesten darf die Leitung durch das Wort nicht aufheben. Wir haben das Priestertum aller Gläubigen. Wir sind alle Glieder am Leib, jeder mit seiner Begabung und Verantwortung. Aber die indirekte Leitung, die ihre Umsetzung dann auch durch die Gemeindeordnung findet, die gibt Grenzen und Strukturen vor. Damit die Einzelnen unterdrückt werden? Nein, damit sie sich zum Segen für alle entfalten können. Das ist das Ziel. Abschließendes Zitat: Nicht im Alleingang, sondern in der Gemeinde, in enger, verbindlicher Gemeinschaft mit seinen Brüdern und Schwestern lernt ein Christ Demut, Sanftmut, Langmut und Liebe. Amen.